Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Profis in Profil. Heute mit der wunderbaren Isabel Kochan von den glücklichen Eichhörnchen, a.k.a. Happy Squirrels. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, Moin. Dass ich hier bin.
Auch von mir, hallo. Ich habe dir schon mal gesagt, dein Unternehmensname stellt mich immer vor Herausforderungen, selbst wenn ich Englisch studiert habe. Weil Squirrels ist so ein Wort, das scheitert auch jeder Deutsche dran, glaube ich.
Ja, wie man gerade bei mir eindrucksvoll gemerkt hat.
Aber du bist ja nicht allein.
Ja, das stimmt. und ich weiß, Micha hat mir eigentlich gesagt, Tim, mach's nicht. Es ist langsam peinlich, aber ich mach's trotzdem. Wir haben es schon wieder getan, oder ich. Wir haben es vergessen. Wir haben es schon wieder vergessen, unserem Gast, unserer Besucherin, das richtige Getränk anzubieten, was sie nämlich selbstverständlich im Vorfeld geäußert hat. Deswegen, wie bei allen anderen davor, werden wir dir eine Flasche Weißburgunder zuschicken.
Yes.
Genau. Und heute musst du leider Gottes mit Wasser und wahrscheinlich Milchkaffee.
Meinem zweiten Lieblingsgetränk, dem Cappuccino.
Oh, haben wir es. Also es ist 50%. Micha, ja. Das war doch nicht so peinlich.
Ja, ich habe ja gesagt, die neue Tradition wird einfach, dass wir den Leuten das zum Nachgang schicken.
Ja. Ja. Das freut immer ganz besonders Maurice und Susi. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Sehr gut. Ja, ich habe mal dein Profil mal ein bisschen angeguckt, bei LinkedIn mal ein bisschen gestalkt. Und du hast, etwa 6 Jahre gearbeitet in Anstellung, bevor du dir gedacht hast, nee, ich mache meinen eigenen Laden. Wie bist du da hingekommen? Also wann wusstest du, ich muss mein eigenes Ding machen?
Interessanterweise mache ich gar nicht so hundertprozentig mein eigenes Ding. Also ich bin quasi trotzdem in der Holdingstruktur angestellt. Dass ich mein eigenes Ding machen wollte, wusste ich, ich glaube, schon kurz nach der Ausbildung. Nämlich immer dann, wenn es mich unfassbar gestört hat, dass man mit guten Ideen, die man auch durchgerechnet hat, die wirklich funktioniert hätten, 25 Instanzen nach oben gehen musste und am Ende gesagt bekommt, nee, das wird nichts, weil haben wir schon immer so gemacht. Hm. Und das fand ich schon immer schade. Und dann muss man irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und dass das irgendwann in meiner Logistik tatsächlich möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es funktioniert.
Das ist auch so der Tod einer jeden Innovation, dieser Satz. Nee, das haben wir schon immer so gemacht. Nee, das ist, weil das so ist.
Genau.
Und aber lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Mhm. Wer bist du? Was hast du gemacht? Und vor allem, was machst du jetzt?
Okay. Ich bin Bella, also Isabel, kurz vorm Bella. Für alle, die mich fragen, 28.
Hätten wir niemals gemacht.
Nee, so haben wir auch noch keinen gefragt.
Nee, stimmt.
Gut.
Hätten wir Henning fragen können.
Ich wette, der ist 29.
Etwa, ja. Henning ist etwa 29. Ja.
Genau. Plus, minus. Ja, wir werden das richtige Alter unten in der Beschreibung einfach verlinken mit seinem Profil.
Ja.
Genau, was habe ich bisher gemacht? Ich habe ganz klassisch Logistik studiert. Im blöden Fall auch noch mit BWL dazu, weil es war ein duales Studium in Berlin. Und das Ganze für die Schwarzgruppe. Und habe das auch tatsächlich gemacht. Und nach dem Studium war ich mir nicht ganz sicher, ob ich bleiben will oder nicht. Und dann kam aber auch viel Zufall tatsächlich dazu. Also ich habe dann plötzlich ein Jobangebot bekommen. Wir waren 9 Studenten, 2 haben einen Platz bekommen. Ich war eine davon. Dann bin ich natürlich geblieben. Dann hat sich der Job entwickelt. Dann wurde es immer interessanter. Dann kam ein bisschen Ausland dazu. Und so entwickelte sich das Ganze, dass man gar nicht darüber nachgedacht hat, dass man je was anderes arbeiten möchte. Weil es schon die Branche ist, die mir gefällt. Und dann
was hast du in der Schwarzgruppe gemacht?
Achso, ich habe Logistik studiert und habe dann in der operativen Abteilungsleitung quasi angefangen. Schon immer Frische- und Tiefkühlbereich, das ist auch so mein Metier. Und bin dann 2016 übers Wochenende nach Hannover umgezogen, weil ich das ist kein Scherz.
Klingt spannend, ja.
Weil ich eine Beförderung angeboten bekommen habe und bin dann nach Hannover gewechselt. Habe dann auch Frische und Tiefkühl gemacht, aber dann als Lagerleitung tatsächlich und später dann auch die größeren Bereiche übernommen, war dann stellvertretende Betriebsleitung auch am Ende und habe dann Ende 2019 den Cut gezogen und habe gesagt, irgendwie passt das alles nicht, das ist nicht das, was ich die nächsten 20 Jahre machen möchte. Lag teils an dem Thema Führungskultur auch einfach, die sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das vielleicht wünscht. Und dann bin ich erstmal gegangen. Und dann kam Covid, dann musste man sich eh nochmal neu umstrukturieren. Ja, dann bin ich irgendwann nicht bei den Happy Squirrels gelandet, sondern die bei mir.
Und wie sind die bei dir gelandet?
Puh. Also, ich habe, nachdem ich bei der Schwarzgruppe aufgehört habe, habe ich für einen E-Commercer gearbeitet in der Fashion, im Fashion-Bereich. Und da war die Yay Digital, Dennis war ja auch schon bei euch gewesen, waren dort Dienstleister gewesen. So habe ich Sven und Dennis kennengelernt. Und irgendwann haben wir uns, haben wir herausgefunden, dass wir alle in Hannover wohnen. Und haben uns dann tatsächlich einfach zusammengesetzt, weil wir gemerkt haben, eigentlich finden wir uns ganz cool und auch das, was wir machen. Und denen hat quasi noch ein logistischer Part gefehlt. Also die Unternehmen haben nachgefragt, wie kriegen wir die Prozesse in den Griff, wie können wir uns neu aufstellen. Das konnten oder wollten sie nicht machen. Und so bin ich zu den Zweien gekommen. Und dann haben wir erst mit den Four Foodies angefangen, also aus dem Food-Bereich, wo ich auch herkomme. Und dann war der Punkt, dass wir mehr Kunden hatten, die branchenfremd waren. Wir hatten ein bisschen Fashion gehabt, wir hatten ein bisschen Sportequipment gehabt, aber weiterhin Food. Und es wäre super schade gewesen, das Potenzial, was der Kundenstamm einfach mitbringt, liegen zu lassen. Und als wir uns darüber unterhalten haben, wie der Name sein könnte, rannte bei uns beiden draußen tatsächlich ein Eichhörnchen vorbei und beide guckten plötzlich weg und dachten sich, okay, das ist Happy Squirrels. Aufmerksamkeitsspanne gleich null und gute Laune, Happy Squirrels. Dann kam das Logo und dann war das auch gesetzt.
Und jetzt habt ihr das Eichhörnchen-Motto schon einmal durchgezogen in allen Bereichen?
Oh, wir haben noch Luft nach oben. Aber es gibt ja Flughörnchen für die Reisetätigkeit. Es gibt das Sicherheitshörnchen für Updates zum Beispiel. Also wir haben so ein bisschen was. Die alles Liste gut. ist lang, ja.
Das ist ein kann man auf jeden Fall einiges draus machen. Ja. Das ist das, was mir beim Händlerbund immer gefehlt hat.
So ein Maskottchen?
Ja, das ist ja cool gewesen.
Ja. Ja, wir haben mal eine Zeit lang, glaube ich, tatsächlich auch überlegt, aber da hat nichts hat so gefunkt. Das
Striker hat ja dieses, was ist das? Dieses, was sind das? Diese Antilope oder was das ist?
Ja.
Tja, ja. Wir können ja Cosmo nehmen. Das war ein bisschen.
Könnten wir?
Der es nicht weiß, übrigens mein Chihuahua, der 16 ist, nur mal so.
Ja.
Ich kann euch sonst ansonsten das Eichhörnchen auch mal ausleihen. Für Werbezwecke oder so. Der bringt dann vorbei und hat dann, ihr habt diese coolen Collegejacken. Hm? Ja. Das Eichhörnchen kriegt dann so eine Collegejacke, eine coole Tasse und dann.
Oh, dann haben wir ja dein Maskottchen gekidnappt.
Deine Marke gekapert.
Naja, gut, dass ich ja hier stehe, scheint ja es zu zeigen, dass da irgend so eine Kooperation ist.
Ja, stimmt. Ja. Cool. So, und dann habt ihr gemeinsam die glücklichen Eichhörnchen ins Leben gerufen.
Genau.
Und wie war das dann so? Wie hat sich da deine Rolle verändert? Also, hat die sich überhaupt verändert oder wie?
Auf jeden Fall. Also ich bin Geschäftsführerin der Happy Squirrels, ich bin Mitgesellschafterin der Happy Squirrels. Und was sich halt verändert hat, ist, dass ich jetzt selber dafür verantwortlich bin, wenn ich über etwas meckere, dann muss ich es auch durchziehen. Also in meiner Schwarzgruppenzeit war es ja sehr einfach zu sagen, es nervt mich alles, diese ganzen Hierarchien, die Ideen, die ich habe, die sind super, aber die kann man nicht umsetzen. Und jetzt ist es so, wenn ich eine Idee habe, kann ich sie umsetzen. Aber jetzt ist es halt meine Verantwortung zu überlegen, macht die Sinn, rechnet sie sich, dann sind die Zahlen vielleicht gut, aber wie gut sind sie wirklich? Und das macht noch mehr Spaß, weil du dich automatisch mit so viel mehr in deinem Umfeld einfach beschäftigst, um zu gucken, was ist die beste Möglichkeit, welche Mitarbeiter brauchst du, was sind deine neuen Ziele für die Firma, allein so eine Planung mal für so ein ganzes Jahr aufzustellen, hat man ja vorher auch nicht so im Detail gemacht.
Mhm. Also, gab es da dann einen Moment für dich, wo du dir gedacht hast, oh krass, das ist jetzt, ja, also ja, als Mitarbeiter eine Idee haben und dann liegt die Verantwortung bei jemand anders, ob es umgesetzt wird oder nicht, aber dann halt das selbst in der Hand zu haben, dass du dir irgendwann gedacht hast, okay, jetzt tatsächlich mein Bier oder also.
Ja, absolut. Also es gibt ja immer so Pro und Contra. Es gibt einmal den positiven Fall, dass man sich sagt, cool, dass ich das machen konnte. Also war so ein Aha-Effekt. Letztes Jahr im November habe ich einfach so lange rumgejammert, dass ich unbedingt eine systemische Lösung haben wollte, weil es die einfach nicht gibt. Und ich habe den Vorteil, dass ich zwei ganz tolle Geschäftspartner an meiner Seite habe, die einfach gesagt haben, hey, komm, wir programmieren das jetzt einfach. Und faktisch steht. Das heißt, Ideen, die gut sind, können halt wirklich umgesetzt werden, wo ich denke, wow, das ist mega gut. Ja. Der Negativaspekt ist aber natürlich auch, man muss ja auch vor allem logischerweise Umsatz machen, im besten Fall auch Gewinn daraus generieren. Bedeutet aber auch, als neuer Unternehmer sucht man sich ja super viele Projekte aus und denkt sich, okay, ich muss erstmal arbeiten, ich muss das erstmal alles abarbeiten. Und vergisst, den Fokus darauf zu legen, klappen die Projekte überhaupt so, wie man sie sich vorstellt. Und dann während eines Projekts vielleicht auch mal Resümee zu ziehen und zu sagen, okay, das Angebot war vielleicht nicht perfekt geschrieben, war ich ein bisschen übermotiviert, passt unser Zeitplan überhaupt, den wir uns gesetzt haben? Weil ganz ernst, in so einem Konzern hast du einfach ewig Zeit, ob sich so ein Projekt in 2, 5 oder 10 Jahren umsetzt. Ja, gut. Also da liegen dann halt, keine Ahnung, 20 Millionen im Topf und die werden genutzt. Und wenn alle, dann alle. Das geht halt in einem eigenen Unternehmen. Hm. Deswegen Pro und Contra.
Und du hattest ja sicherlich zu deiner Schwarzgruppenzeit auch viele Mitarbeiter. Mhm. Wie hattest du da so?
Ganz zum Schluss waren es nicht ganz 200.
Das sind schon viele.
Ja.
Das. Und gab es da einen Unterschied zu den ersten Mitarbeitern, die du als Unternehmerin eingestellt hast? Also was ist das? War dann anderes? War das irgendwie anders?
Klar.
Also, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell?
2.
Das ist schon ein krasser Unterschied auch. Also gab es da auch nochmal für dich irgendwie so ein anderes Gefühl, weil du bist für 200 ist halt schon, ist einmal der Händlerbund. Ja, das sind schon viele.
Ja, da fehlen 2 Nullen.
Das auch wahrscheinlich?
Na klar, also während der Schwarzzeit, das hat sich auch alles entwickelt. Also wir waren der kleinste Standort gewesen. Es gab Standorte, die haben in allein einem, in dem kleinsten Bereich des gesamten Unternehmens so viele gehabt, wie ich im größten Bereich an dem Standort. Das ist unfassbar, was dort auch an Fluktuation herrscht. Aber es waren größtenteils gewerbliche Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, der entscheidendste Unterschied. Ich hatte zum Schluss 7, 8 Abteilungsleiter und darunter dann die Mitarbeiter. Das heißt, diese 200 Menschen habe ich ja nicht wirklich aktiv geführt, sondern sie waren halt in dem Ganzen drinne. Was ich jetzt aber merke, ist, dass ich deutlich mehr so führen kann, wie ich es mag. Weil mir wurde mal nachgesagt, ich bin eine Frau, ich bin zu weich, ich würde zu kooperativ führen, mit Sicherheit. Aber das kann ich jetzt. Und das Ergebnis ist, es funktioniert. Natürlich, auch hier wieder Pro und Contra, es gehen Sachen gut, es gehen Sachen schlecht, aber ich darf mir die Zeit nehmen, auch mal im Weekly mal eine Viertelstunde Blödsinn zu quatschen. Ich kann mich mit jedem auch einfach mal, keine Ahnung, auf einen Kaffee zusammensetzen und mal zu fragen, wie es im Privaten läuft. Das funktioniert in einem Konzern natürlich nur bedingt, weil du hast entweder die Zeit nicht oder es gibt die klassische Hierarchie. So, mit wie vielen wirklichen strukturellen, also keine Ahnung, ich hätte meinen Chef jetzt nicht angerufen und gesagt, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken?
Aber also, das ist ja auch irgendwie so ein Quatschargument, ne? Ich bin eine Frau und ich führe zu kooperativ. Also, wer sagt denn, dass man nicht kooperativ führen kann? Das ist ja absoluter Humbug an der Stelle, einmal gesagt. Das ist einfach Humbug. Aber macht das jetzt mehr Spaß, so das kleine Team zu führen, so ein bisschen Startup-Kultur, kannst du da wahrscheinlich ein bisschen mehr ausleben. Du hattest gesagt, dass du während Corona gegründet hast. Hat das nochmal mehr Herausforderungen für dich mitgebracht? Also so als Unternehmensstart in der Krise, in der Corona-Krise?
Ich habe nicht ganz in Corona gegründet. Also 2020 wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen sollte, weil ich hatte meinen alten Job gekündigt. Den neuen konnte ich nicht anfangen aufgrund von Corona. Und dann habe ich erstmal im E-Commerce gestartet. Und im E-Commerce habe ich gemerkt, dass halt super viele Baustellen sind, vor allem in der Logistik, die nicht gefüllt werden können. Und dann haben wir gegründet. Und natürlich hatten wir einen Aufwind, weil sich ganz, ganz viele Startups gerade gegründet haben. Durch Corona viele Pakete versendet wurden und wir hatten den positiven Effekt, ganz viele Investoren haben ganz viel Geld in Startups gepumpt und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sich ganz viel Personal besorgt, die Pakete am Ende trotzdem nicht versendet haben. Das heißt, die Prozesse dahinter waren dennoch unausgereift und dann konnten wir ins Spiel greifen und mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, wo echt coole Projekte daraus entstanden sind. Also es hat schon seine Vorteile gehabt, während Corona zu gründen, definitiv.
Für euch jetzt speziell gerade, aber es gibt ja sicher auch Unternehmen, wo es dann ein bisschen schwieriger war.
Wo warst du da? Gut. Bei welchem E-Commerce-Unternehmen?
Ich war bei Lelün vorher.
Okay, dem Fashion-Startup, was du gesagt hast. Ja.
Genau.
Okay, So gab es, also du warst ja nun in einer sehr, nennen wir es mal, konservativ behafteten Business, also auch mit der Schwarzgruppe. Mhm. Wie war das so, als speziell als Frau? War das herausfordernd für dich? Weil es gibt bestimmt in der Logistik zumindest, ich kenne das, viele, wie sagt man immer so schön, alte weiße Männer?
Alte weiße Männer, ja.
Übrigens, spannende Frage, ab wann dieses Alt anfängt, ne? Ab wann ich dann auch da mit rein?
Ich glaube, das ist auch mehr eine mentale Sache. Ja. Ich glaube, jemand Junges kann auch ein alter weißer Mann sein.
Aber, ja. Was willst du denn
gleich sagen? Nein, ich wollte jetzt nicht sagen.
Schau mal in der Politik, wie viele junge Männer du hast, wo du denkst, ihr habt das Gedankengut von einem ganz, ganz alten weißen Mann.
Ja. Aber wie war das so? Gab es da Herausforderungen für dich oder war das alles easy und du bist da?
Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich dankenswerterweise einen ganz, ganz tollen Mentor hatte, in der Ausbildung, dem war das einfach vollkommen egal, was ich bin. Dem war auch so grundsätzlich, um es mal salopp zu sagen, meine Uni eigentlich egal. Weil er hat immer gesagt, ich schreibe dein Arbeitszeugnis, ich will, dass du einen guten Job bei mir machst, ich will dir alles beibringen, weil du hast das Potenzial, in der Logistik was zu bewirken. Einfach, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Das musst du ja auch einfach haben. Und er hat mich immer gefördert. Und immer, wenn er gemerkt hat, dass es mir langweilig wurde, weil mir ein Job mit der Zeit, natürlich hat er auch gewisse Routinen drin, dann kam er mit einer neuen Idee. Das hat mich natürlich immer wieder gepusht. Und er war auch derjenige gewesen, der gesagt hat, nimm die Beförderung an, geh nach Hannover. Das war schon extrem gut. Und davon gab es einige in meinem Umfeld. Vor allem halt auch bei der Schwarzgruppe. Und das hat mich tatsächlich auch motiviert, weil ich wusste, es gibt Menschen in dem Unternehmen, denen das einfach egal ist. Plus ich wusste, es gibt nicht viele Frauen im Unternehmen, in der Logistik. Und dann bin ich so ein kleiner Kämpfer. Und dann denke ich mir, na gut, wenn du schon eine von den wenigen operativen Führungskräften bist, okay, jetzt bist du noch eine der jüngsten und der wenigen in so strategischen Positionen. Okay, weibliche Betriebsleiter gibt es auch noch nicht, weibliche Geschäftsführer gibt es auch noch nicht. Was hindert mich? Okay, also für mich war es Aufwind.
Cool. Du hast vorhin gesagt, du hattest Auslandsaufenthalte. Mhm. Wo warst du da? Wo hat dich die Schwarzgruppe hingeschickt?
Ich war in Rumänien gewesen.
Alles gut.
Ja. Ich wollte unbedingt nach Kroatien. Und dann gab mir die HR-Frau einen Zettel rüber und meinte, hier, du darfst ins Ausland. Und dann las ich Rumänien und ich dachte mir, es war auch noch mitten in Transsilvanien.
Oh, schön.
Ja, ja. Meine Freunde haben mir Knoblauch in den Koffer geworfen. Genau, ich war in Rumänien gewesen für ein bisschen was über 3 Monate. Was habe ich noch gemacht? Vor dem Studium war ich ein Jahr in Finnland gewesen als Au-pair. Was habe ich noch gemacht? Ich war für Lidl in Irland. Das war auch sehr spannend. Da habe ich auch Samstagmorgen einen Anruf bekommen mit Isabel, was machst du nächste Woche? Und dann meinte ich, naja, eigentlich hätte ich Urlaub. Warum? Naja, wir haben da so ein Projekt in Irland, das läuft gerade nicht so richtig. Würdest du hinfliegen? Naja, sagen wir es so, ich war noch nie in Irland und das Unternehmen bezahlt es auch noch. Ja, natürlich fliege ich. Also, was ist die Frage?
Also ist das irgendwie so dein Ding, dass du mal sehr kurzfristig weite Strecken zu, was vielleicht dann der Grundstock war für ich gehe in die Logistik, aber ja. Also das ist schon krass, so übers Wochenende nach Hannover und dann nächste Woche mal in Irland sein.
Das Ding ist halt einfach, du committest dich von vornherein, wenn du der Meinung bist, du willst vorankommen. Und das habe ich von vornherein gesagt. Ich habe mich damals ganz klar mit meinem Mentor zusammengesetzt, der gesagt hat, du hast das Zeug, wenn du wirklich Interesse daran hast, dann pushen wir dich dahin. Und es gibt natürlich immer so vorgefertigte Karrierelinien, das heißt, bestimmte Steps musst du einfach mitnehmen.
Ja.
Ich kannte meinen Plan. Und dann heißt es natürlich auch, an anderer Stelle einfach mal in den sauren Apfel zu beißen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade was das Auslandsthema angeht, hätte ich nie ein Projekt abgelehnt. So, es gab Projekte in Australien, wo die Überlegung gewesen ist, dann nach Hannover zu gehen. Es muss halt immer in den beruflichen Kontext auch reinpassen. Mhm. Also passt der Step, den du jetzt gehst, tatsächlich auch in den längerfristigen Plan. Aber Fakt ist, ich habe immer hier geschrien. Also wenn es ein Projekt gab, was umzusetzen war, was mich aus meiner Routine auch mal rausgenommen hat, was mich hat lernen lassen, trag mich ein für nächste Woche, ich bin dabei.
Und dann hast du quasi zusammen mit den Eichhörnchen geschrien. Was sind so aus deiner Sicht heraus als Unternehmerin so die Downsides? wo du sagst, ja, okay, krass, spannend. Habe ich nicht damit gerechnet.
Das ist das Problem, man rechnet ja schon damit, aber man macht es trotzdem. Man ist ganz schön allein, weil du baust jetzt zwar ein Team auf und du kannst es kooperativ führen, du hast vielleicht auch Geschäftspartner oder Mitgesellschafter, aber faktisch bist du allein, du bist alleine für deine Themen einfach verantwortlich. Ich wusste, der Zug kann einen schnell überrollen, ohne dass man ihn sieht, aber der kann, wenn man selber irgendwie unternehmerisch tätig sein, echt schnell einen überrollen. Das habe ich auch nicht erwartet. Und das Thema Steuererklärung und Buchhaltung. Also ich muss sagen, ich wusste, das wird nicht so einfach, aber da braucht man entweder Muße oder gute Leute, die das für einen machen. Also mein Tipp, legt euch Geld zur Seite und nehmt euch jemanden Guten für die Buchhaltung. Ja.
Kann ich bestätigen.
Okay. Und meine ist noch relativ vergleichbar, also relativ easy. Du hast schon gesagt, der Zug kann einen überrollen, ohne dass man ihn kommen sieht. Was genau meinst du damit? Also welchen Zug für mich als Nicht-Unternehmer jetzt?
Kundenaufträge werden dir mündlich zugesagt und kommen dann trotzdem nicht.
Oh, schön.
Hat mich zum Glück noch nicht getroffen, aber was man halt nun schon ab und zu mitbekommen hat, ist wieder das Thema Steuern. So Steuerzahlungen kommen dann auch mal. Also der Staat möchte ja auch was haben. Und das vergisst man an manchen Stellen dann mal. Und das ist jetzt zum Glück, wie gesagt, kein Learning, was ich für mich selber ziehen musste, aber was man einfach mitbekommt, wo man schon merkt, das kann so ein Unternehmen auch mal wirklich hart an den Rand der Insolvenz oder der Verzweiflung oder wie auch immer treffen. Also das Thema Kunden, den Kunden fehlt natürlich auch der Umsatz, gerade aktuell. Das macht es nicht schwieriger und ich glaube auch so dieser persönliche Struggle zwischen, wie man neudeutsch sagt, Work-Life-Balance. So früher ist man halt irgendwie um 7 auf Arbeit gekommen und spätestens um 17 Uhr wieder abgehauen.
Und du gehst gar nicht mehr?
Ich gehe gar nicht mehr, ich arbeite remote von zu Hause.
Okay, ja gut, ja, dann tatsächlich.
Du arbeitest halt, wenn es Zeit ist. Das kann am Wochenende sein, das kann unter der Woche sein. Dafür hat man aber unter der Woche auch unter Umständen mal Zeit für ein Mittagsschläfchen, wenn es gerade passt. Also. Ja.
Was machst du da als Ausgleich?
Du meinst außer mein Mittagsschläfchen?
Ja, genau.
ich versuche viel Sport zu machen. Für mich ist ein absoluter Ausgleich Kaffee trinken mit Freunden tatsächlich. Und ich versuche im nächsten Jahr wieder mehr zu reisen. Aber dann wirklich reisen. Also nicht ins Hotel fahren und dort sein, sondern was sehen.
Wie zum Beispiel?
Ich möchte unbedingt noch mal nach Südamerika. Das steht ganz weit oben auf meiner Liste.
Um dann dort durch Kolumbien, genau. Mexiko.
Ja. Also ich werde das einfach als Arbeitsreise mitnehmen. Kolumbien hat ja wohl wissentlich eine ganz gute Infrastruktur. Nein, Schatz. Ich muss richtig mit Sarkasmus aufpassen. Entschuldigung.
Alles gut?
Südamerika hat eine ganz, ganz tolle Tradition und hat unfassbar viel Geschichte, hat eine tolle Sprache, hat eine tolle Kulinarik und dann einfach durchs Land zu reisen, was viele gar nicht wissen, die haben ein exzellentes Bussystem. Also so die Nightliner zum Beispiel, mit denen du dann perfekt von A nach B kommst, die sind super klimatisiert. Das sind so richtig bequeme Sessel. Also das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, wie bequem so ein Bus sein kann.
Ja. Okay, und arbeitest du dann trotzdem? Also während kannst du richtig abschalten? Ich meine, wir hatten das mit ganz viel, ne? Mit Johnny.
Johnny hat gesagt, er sitzt immer am Handy, auch im Urlaub.
Dennis macht ja anscheinend, zumindest aus eigener Aussage, gar keinen Urlaub. Also, und ist das, kannst du denn abschalten oder arbeitest du trotzdem? Oder?
Ich würde es anders betrachten. Ich würde nicht behaupten, dass ich in meinem Urlaub arbeite, aber mir tut es nicht gut zu wissen, ich lasse jetzt 2 Wochen einfach alles stehen und liegen.
Weil?
Weil es mich mehr stresst, vorher alles abzuarbeiten, was noch irgendwie auf meiner To-Do-Liste steht und nach 2 Wochen wiederzukommen und zu denken, oh Gott, bei welcher E-Mails fange ich an? Was ich gut kann, ist in den Urlaub langsam reinwachsen und aus dem Urlaub langsam wieder rausgehen. Das heißt, ich habe so eine gute Mittelzeit, in der ich dann vielleicht morgens mal kurz auf meine E-Mails schaue, ob, keine Ahnung, irgendwas ganz doll brennt. Aber dann bin ich immer noch der Meinung, man kann mich anrufen. Und ansonsten ist es wirklich die ersten Tage im Urlaub vielleicht noch mal kurz reingucken und dann, bevor man aus dem Urlaub wieder rauskommt, einfach eine halbe, dreiviertel Stunde mal reinschauen, E-Mails ein bisschen sichten, die Hälfte löschen, weil es einfach alles gut funktioniert hat.
Also du hast jetzt einfach auf eine sympathische Art und Weise gesagt, dass du eigentlich im Urlaub die ganze Zeit arbeitest.
Ja? Nein.
Das hast du genauso verstanden, Micha, oder?
Ja, eigentlich nicht. Langsam aufhören zu arbeiten. Welche Seite greife ich jetzt? Verstehe ich. Also klar, dass du nicht komplett einfach Cut machst, so ciao Leute, ich bin weg, und dann irgendwann wieder aufschlägst und 3000 E-Mails in deinem Postfach
hast. Also ich mach das so.
Also du bist.
Also ich mach das, wenn ich richtig Urlaub mache. Wenn ich richtig Urlaub mache,
ja, stimmt, du bist auch
dann bin ich nicht erreichbar. Außer du rufst mich an, dann ja. Gehe ich vielleicht ran. Doch, da gehe ich schon ran, aber E-Mails oder Slack oder sowas gucke ich mir da gar nicht an.
Nee, das stimmt.
Habe ich keinen Bock. Weil sonst kann ich auch arbeiten. Das ist mein Argument dagegen. Aber vielleicht bin nur ich da so.
Wenn alle anderen panisch an ihren Handys
sind. Anscheinend. Ich meine, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl.
Tim liegt am Strand.
Nee, ich weiß, ich habe das schon.
Es ist halt einfach, vielleicht ist es auch eine gewisse Neugier, läuft alles. Und ich finde auch, es ist ein ganz, ganz großer Faktor, wie sehr vertraust du dem, was du in den anderen Wochen gemacht hast. Weil umso entspannter dein Arbeitsalltag aufgebaut ist, umso entspannter du in den Urlaub gehst, umso eher kannst du ja auch im Urlaub entspannen. Dass du halt komplett alles ausmachen kannst, bedeutet ja am Ende einfach nur, dass du ein super gutes Team hast, wo du weißt, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, 6 Wochen weg bist, der Laden läuft halt trotzdem. Ich weiß, das kann mein Team auch, aber das Unternehmen ist jetzt, knapp 1,5 Jahre alt. Das bedeutet, Prozesse sind noch nicht final durchdacht. Man kennt die Kunden noch nicht so richtig. Das ist nicht, dass man langjährige Kundenbeziehungen hat, auf die man aufbauen kann. Das Team ist neu. Und ich glaube, wenn ich es aus der Warte betrachten würde, dann ist es eher so ein Vertrauensding. Vertraue ich meinem Team, dass ich 2 Wochen weg bin und alles funktioniert? Oder muss ich meinem Team vielleicht auch einfach noch mehr beibringen, dass sie in meinem Urlaub mich ersetzen können? Vertreten, nicht ersetzen.
Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt an Michas Lieblingsfrage.
In meiner Lieblingsfrage.
Genau,
an
deiner Lieblingsfrage. Okay, gut.
Du hast gerade schon gesagt, pass auf, jetzt. Ich brauche so Millionärmusik. Ja. Die sind dumm. Genau, ja, so. Da freut sich auch der Ton. Nein, alles gut. Du hast gerade gesagt, dein Unternehmen ist jetzt 1,5 Jahre knapp alt. Wo siehst du dich und dein Unternehmen in 10 Jahren? Wo soll die Reise hingehen? Wo willst du dann sein? In Südamerika mit Handy aus oder?
Und 200 Mitarbeitern? Und
200 Mitarbeitern.
Nein. 3000? Nein, auf gar keinen Fall. 20.000? Also nein, wenn ich eins gelernt habe, ist dann, dass es sicherlich Unternehmensstrukturen gibt, die so viele Mitarbeiter brauchen. Aber das ist nicht mein Ziel. Also das war etwas, was mich immer gestresst hat, weil ich eine ganz hohe Empathie für jeden einzelnen Mitarbeiter habe. Und faktisch, das halte ich nicht mein Leben lang durch. Also ich kann nicht mit 200 Menschen empathisch jeden Tag interagieren, das geht nicht. Nicht dauerhaft. Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Die Happy Squirrels soll sich solide entwickeln. Sie soll ein Mehrwert für die Gesellschaft werden, weil ich ganz fest daran glaube, dass uns Corona vor allem gezeigt hat, oder auch der Krieg momentan, dass wir logistische Strukturen dringend benötigen und wir sie einfach nicht haben. Das ist egal, in welcher Branche, in welchem Segment wir schauen. Das heißt, ich wünsche mir, dass die Happy Squirrels sich so breit, aber auch wiederum tief in der Thematik aufstellt, dass sie immer als, im besten Fall, erster Ansprechpartner gilt, wenn es um Optimierung, erste Ideen, Logistikketten angeht. das ist ein neues gegründetes Unternehmen, sage, hey, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten, weil wenn die mit mir einen Plan erstellen, dann weiß ich, ich habe die nächsten 3-4 Jahre Ruhe. Das ist Ziel Nummer 1. Was wir ja mit der Happy Skirits noch machen, ist viel jetzt wieder neu starten, das mehr Frauen auch in die Branche reinzuholen, weil ich es gar nicht so sehr auf Frauen beziehen möchte, sondern allgemein mehr Menschen für die Branche interessieren. Und das soll die Happy Skirits auch als Repräsentant mal werden. Also wenn du an die Happy Skirits denkst, dann denkst du an coole Aufgabenbereiche, an, ich sag mal, Spaß bei der Arbeit, weil die Branche so vielseitig ist. Und egal, mit wem du dich quasi im Unternehmen unterhältst, die sind alle irgendwie involviert.
Ja.
Und du hast super viele Anknüpfungspunkte. Und wenn das tatsächlich klappt, dann möchte ich in 5 Jahren in Costa Rica am Strand liegen. Ja.
Das ist ein Ziel.
Ja.
Genau, das war jetzt auch noch die Hälfte von 10. Jetzt kannst du also nochmal überlegen, was nach den 5 Jahren kommt. Was, wenn du jetzt, was also, hast du jetzt 10 Jahre? Jetzt wissen wir, nach 5 Jahren möchtest du in Costa Rica sein und dann...
Nee, ich würde es umdrehen. Also in 5 Jahren möchte ich gerne, dass die Happy Skirits sich so gut aufgestellt hat, dass sie schon ein Vorzeigeunternehmen für die Branche ist, wo man ganz, ganz viel abdecken kann. Und in 10 Jahren möchte ich in Costa Rica am Strand liegen mit meiner eigenen Bar.
Ah, warum eine eigene Bar?
Ich liebe immer noch das Offline-Business. Das ist, ich glaube, das hat man sich einfach angewöhnt. Okay, der Satz wird weird. Ich mag das Nachtleben, aber aus einem Kontext, das habe ich in Rumänien gelernt. Es gibt ganz, ganz tolle Cafés und Bars, die smart aufgesetzt sind. Das kann man in so vielen Ländern tatsächlich machen. Die Leute treffen sich um 15, 16 Uhr nach der Arbeit auf einen Kaffee, bleiben bis 20 Uhr. Danach kommt vielleicht ein DJ, es kommt eine Liveband. Man sitzt einfach, man hat Spaß, man isst vielleicht noch was. Das ist so eine Art Lebensfreude, die ich so gerne mag. Und irgendwann ein Teil des Ganzen zu sein und diese Lebensfreude wiederum auch nach außen zu tragen und zu sagen, hey, ich schaffe einen Raum, der guten Kaffee hat, der gute alkoholische und nicht alkoholische Getränke hat, für jeden was dabei, und noch in einer schönen Lokalität. Das wäre schon so mein Traum, ja.
Wie schaut es aus mit eigenen Lagerstandorten? Weißt du, so Offline-Business in 10 Jahren, keine Ahnung, 20 Lagerstandorte. Mit dem Eichhörnchen dran. Weißt du das? Jetzt an der Autobahn.
Das wäre so
wenn diese großen Lagerstandorte, dann mit, keine Ahnung, Bertelsmann, Zoo Plus. Weißt du, dann ein Eichhörnchen.
Ja. Wäre absolut wünschenswert, wäre richtig, richtig cool. So ein großes Logo allein kostet aber schon so knappe 100.000 Euro. Da muss die Happy Skirits noch ganz schön arbeiten, um sich das leisten zu können.
Und sind dann wahrscheinlich doch 200 Mitarbeiter.
Dann wären es, genau, und das ist halt so die Überlegung. Also, dass ich das gerne machen würde und integrieren würde, das steht vollkommen außer Frage. Das ist das, was ich kann und gerne mache. Ob es sich tatsächlich lohnt, das wieder zu machen oder vielleicht einen guten Kooperationspartner zu finden, der vielleicht einen Lagerstandort hat, an dem man neue Prozesse ausprobieren kann, wo man sich vielleicht ein bisschen austoben kann. Mal gucken. Aber so ein Eichhörnchen an einem Lagerstandort, das wäre schon smart. Ja,
ja, verstehe ich. Ja. Wenn es dann noch eine Händlerbundjacke anhat, einfach nur so, weißt du?
Einfach.
Ja, ja. Einfach, weil es kann.
Einfach so. Ja. Noch für uns ein bisschen rum. Sehr gut.
Genau. Das Ziel.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Super spannende Einblicke. Ich freue mich auf die Bar in Costa Rica. Vielleicht komme ich da nochmal vorbei. Und genau, das war's mit der Folge Profis im Profil. Für alle, die sich noch mehr mit dem Thema Unternehmertum auseinandersetzen wollen, schaut einfach gern beim Händlerbund vorbei oder bei den Online-Händler-News oder in unserer LinkedIn-Gruppe Leadership Experts. Da findet auch immer der spannende Austausch statt. Und das verlinken wir alles hier in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.